Wir lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 13, die Verse 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ja, lieber Herr, wir danken dir für dieses dein Wort. Wir danken dir für dieses Thema, das wir heute beginnen. Ich möchte dir danken dafür, dass du zu uns sprichst, zu uns sprechen wirst, und möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dich zu verstehen, wie du verstanden werden willst. Öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Ja, wir beginnen heute eine neue Predigtreihe, die uns dann während den nächsten Wochen, vielleicht so 12 Wochen oder so, begleiten und beschäftigen wird. Und wie ihr sicher gemerkt habt, schon mal an den Texten, die wir bis jetzt gelesen haben, es geht um die Liebe. Und vielleicht hat der eine oder andere von euch auf die Webseite geschaut, da ist auch das Thema abgedruckt oder abgebildet. Das Thema, die Überschrift des ganzen Themas heißt: Wie können wir denn lieben? Ich möchte heute eine Einführung ins Thema geben zuerst. Wir werden 1 bis 2 so Einführungspredigten haben, bevor wir dann ganz einsteigen in den Text, den wir miteinander anschauen. Und für diese heutige Einführung gehen wir sozusagen ganz an den Anfang zu einer Frage, die noch vor der Titelfrage dieser Predigtreihe gestellt werden sollte. Es ist die Frage nach unserer Bestimmung als Menschen. Was ist die Bestimmung von uns Menschen? Was ist der Sinn unseres Lebens überhaupt? Wofür leben wir? Wozu hat Gott uns überhaupt gemacht? Und diese Frage wird auch am Anfang des kleinen Katechismus, des kleinen Westminster-Katechismus gestellt und beantwortet. Und diese Frage heißt: Was ist das höchste Ziel des Menschen? Das ist gleichbedeutend wie: Was ist der Sinn unseres Lebens? Was ist das höchste Ziel des Menschen? Und die Antwort, die dann gegeben wird, ist: Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Das ist wunderbar, oder? Wir sind geschaffen, um Gott zu verherrlichen und uns für immer an ihm zu erfreuen. Der Sinn unseres Lebens ist die Verherrlichung oder Verehrung Gottes und die Freude an ihm. Wenn wir das nicht erfüllen, gehen wir am Sinn unseres Lebens vorbei. Die Verherrlichung, Verehrung Gottes und die Freude an ihm ist der Sinn unseres Lebens. Mit anderen Worten, der Sinn unseres Lebens ist Liebe und Freude. Der Sinn des menschlichen Lebens ist, dass es mit Liebe und Freude erfüllt ist. Und damit, so möchte ich sagen, ist natürlich nicht gemeint, dass einfach diese Gefühle von Liebe und Freude irgendwie in uns drin sein sollen, da in unserem Gefühlsleben. Das ist etwas mehr. Die Liebe und die Freude sind auf unseren Schöpfer bezogen. Das ist, sehen wir in der Antwort, oder? Gott zu verherrlichen, zu verehren, das heißt auch ihn zu lieben und uns an ihm zu erfreuen. Und die Freude hängt hier an der Liebe. Oder? Die Liebe geht voraus oder ist sozusagen die Lokomotive und die Freude ist der Anhänger, der auch da sein muss, aber es ist nicht die Freude die Zeit, sondern die Liebe die Zeit. Ohne Liebe gibt es keine Freude im Leben. Und ohne Liebe hat das Leben keinen Sinn. Denn ohne Liebe wäre das Leben nur eine traurige und trostlose Existenz. Und darum schreibt auch der Apostel Paulus, das haben wir gelesen, 1. Korinther 13, Vers 3, wenn ich keine Liebe habe, so bin ich nichts. Nichts. Das ist sinnlos, trostlos, hoffnungslos. Und wenn das so ist, dann müssen wir unbedingt dazu sehen, dass eben Liebe in unserem Leben da ist. Wie machen wir das? Wie bringst du Liebe in dein Leben hinein? Wie geht das? Wenn es so wäre, dass die Liebe eigentlich nur eine Emotion, ein Gefühl wäre, dann wären wir hoffnungslos. Wir können nicht die Emotion Liebe produzieren, einschalten. Das geht nicht. Auch vor allem dann nicht, wenn es keinen Auslöser dazu gibt. Wenn Auslöser da sind, dann vielleicht ja. Als ich mich verliebt habe in Barbara, dann war die Liebe zu ihr sozusagen automatisch da. Die Emotionen, die gingen hoch, sehr hoch. Und ich konnte mich kaum dagegen wehren, gegen diese Emotionen, die da waren. Wollte ich auch nicht. Wenn ich einen Menschen sehe, der schön ist in meinen Augen, in meinem Geschmack, oder ein Mensch, der mir Freude macht, der mir Gutes tut, dann kommen Emotionen auf. Wenn ich ein kleines Kind sehe, so wie Ephesio zum Beispiel oder Sophie und Sonja, diese hübschen, herzigen kleinen Kinder, da muss man sie lieben, das ist klar, diese Gefühle kommen dann. Und wenn sie dann anfangen zu toben und zu schreien und zu weiß nicht was alles, dann wird es mit der Liebe schon etwas schwieriger, oder nicht? Dann sind die Gefühle nicht mehr automatisch auf Liebe eingestellt. Und wenn die Auslöser für das Gefühl Liebe fehlen, dann kann ich keine Gefühle der Liebe produzieren. Das geht nicht. Und darum ist es so hoffnungsvoll, wenn ich weiß, dass in der Bibel mit Liebe nicht in erster Linie die Emotionen gemeint sind. Liebe ist in der Bibel etwas, das gelebt wird, etwas, das getan wird. Liebe ist eigentlich mehr ein Verb als eine Art Adjektiv oder eben eine Beschreibung einer Emotion. Liebe ist etwas, das gelebt wird, das getan wird. Und wenn wir noch einmal jetzt zurückgehen zum Westminster-Katechismus und noch einmal fragen, ja, wie wir denn Gott lieben sollen, da bekommen wir da schon eine kurze Antwort. Nämlich, wie lieben wir Gott? Indem wir ihn verherrlichen, ihn ehren. Darin ist Liebe zu Gott beschrieben. Schon einmal in diesem kleinen Teil der Antwort. Und da müssen wir aber weiter fragen, ja, wie können wir das genau tun? Wie können wir Gott ehren und verherrlichen, also lieben? Und der Katechismus gibt uns dann tatsächlich in der Folge, wenn wir da weiter durchlesen würden, in über 100 Antworten auf über 100 Fragen, gibt er uns ausführlich Antwort, wie das dann wirklich gelebt wird, die Liebe zu Gott. Zusammengefasst können wir sagen, zuerst müssen wir Gott kennen, dass wir ihn lieben können. Wir müssen sein Wesen kennen, wir müssen wissen, wie er ist, und wir müssen auch seinen Willen kennen. Wir müssen wissen, was er von uns möchte. Wie, auf welche Weise und mit welchen Taten er von uns geliebt werden möchte. Wir müssen Gott kennen, um ihn zu ehren und ihn zu verherrlichen. Und Gott zu ehren, das heißt, ihn eben zu rühmen, ihm zu sagen, wie groß und wunderbar er ist. Ihm das sagen und den anderen Menschen das sagen, Das ist Gott ehren, wenn wir ihn rühmen, wenn wir immer wieder sagen, erzählen, wie groß und wunderbar er ist. Und weiter, es heißt auch, dass wir ihm gefallen wollen, wenn wir Gott verherrlichen, ihn ehren wollen, ihn lieben wollen, dann wollen wir ihm gefallen oder nicht? Wir wollen so sein, so leben, so tun, dass wir Gott gefallen, dass wir ihm Ehre machen. Ich will Gott ehren, indem ich alles so tue, wie er es tut. Ich möchte alles so tun, wie Gott es tut. Und ich möchte auch so sein, wie er ist. Das möchte ich. Und darum muss ich zuerst ihn und seinen Willen kennen, nicht wahr? Wenn ich nicht weiß, wie Gott ist, kann ich nicht sein, wie er ist. Wenn ich nicht weiß, was Gott will, dann kann ich nicht tun, was er will. Also muss ich Gott und seinen Willen kennen. Und natürlich, wenn ich so lieben soll und so lieben will, dann muss ich auch wissen, was Gott eigentlich unter Liebe versteht. Es genügt nicht, dass ich mir ein eigenes Bild mache von dem, was ich mir so unter Liebe vorstelle. Welche Gefühle ich da haben möchte, was ich möchte, wie die Menschen mich behandeln und so weiter. Das gleicht manchmal schon dem, was Gott unter Liebe versteht. Aber ich muss das etwas genauer wissen. Und eben dazu, dass wir wissen, was Gott unter Liebe versteht, dazu hat Gott sich uns ganz deutlich offenbart. Er hat uns zu wissen, zu erkennen gegeben, wer er ist und wie er ist und was er will von uns. Und dazu, um sich zu offenbaren, unter anderem, hat er uns sein Gesetz gegeben, die 10 Gebote. Gott hat die 10 Gebote gegeben, um sich selber zu erkennen zu geben, zu offenbaren. Und darum geht es in unserer Predigtreihe, die Frage, wie können wir denn lieben, die diese Frage als Titel hat. Darum geht es durch das Gesetz Gottes, um uns zu zeigen, wie wir lieben können. Und das braucht vielleicht noch einmal etwas weitere Erklärung. Ich kann mir vorstellen, dass jemand, der zuerst gehört hat, es geht um Liebe heute und in den folgenden Wochen. Und jetzt erfährt er, dass es um das Gesetz geht. Da sagt jemand vielleicht, Moment mal, wie passt das zusammen? Ist nicht ein Leben in der Liebe das Gegenteil von einem Leben nach Gesetz? Nein, das ist es in Wirklichkeit nicht. Vielleicht für viele moderne Menschen schon, auch moderne Christen vielleicht schon. Aber in Wirklichkeit ist das kein Widerspruch, in der Liebe zu leben und nach dem Gesetz zu leben. In der Praxis kann es zu einem Gegensatz gemacht werden. So kann man auf der einen Seite kann man nicht wirklich lieben, ohne die Beteiligung von bestimmten Emotionen. Das ist schon klar, oder? Das möchte ich nicht sagen. Man kann nicht lieben, ohne Emotionen zu haben. Und man kann auch nicht lieben, ohne dem Wunsch, dem Geliebten Gutes zu tun. Auf der anderen Seite ist es sehr wohl möglich, dass man emotionslos, also ohne Emotionen und ohne inneren guten Willen, ein Gesetz befolgt, das von außen aufgezwungen ist. Das kann man, oder? Man kann ein Gesetz befolgen, das einem von außen aufgezwungen wird, ohne dass man gute, liebevolle Emotionen hat. Und das ist genau das, was Jesus an den Pharisäern kritisiert hat. Er hat über sie gesagt, Markus 7, Vers 6, sagt er, trefflich hat Jesaja über euch Heuchler geweissagt, wie geschrieben steht, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Also mit irgendwelchen Worten ehren sie Gott, aber ihr Herz ist nicht dabei. Ihre Gefühle sind auch nicht dabei. Und im Lukas 11, Vers 42, wehe euch Pharisäern, denn ihr verzehntet Minze und die Raute und alles Kraut, von all dem gebt ihr den Zehnten, und aber ihr übergeht das Recht und die Liebe Gottes. Und diese Dinge hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Also er macht ihnen den Vorwurf, dass sie äußerlich nach einem Gesetz leben, aber nicht wirklich lieben. Also das geht, dass man diesen Widerspruch herstellt im Leben zwischen Liebe und Gesetz. Aber dennoch steht das rechte Halten des Gesetzes steht nicht im Gegensatz zur Liebe. Denn das Gesetz, die Gebote Gottes, wenn sie richtig verstanden und gehalten werden, sind sie Ausdruck eines Lebens in der Liebe zu Gott und den Mitmenschen. Das Gesetz, wenn es richtig gehalten, richtig verstanden und gehalten wird, ist Ausdruck eines Lebens in der Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen. Die Pharisäer werden gesetzlich genannt, weil sie nur äußerlich den Buchstaben des Gesetzes hielten. Sie wollten dadurch bei Gott gut gestellt sein, ohne ihn aber wirklich zu lieben. Sie haben den Sinn und das Ziel des Gesetzes nicht verstanden. Hört einmal, was der Apostel Paulus an Timotheus schreibt, im 1. Timotheus 1, Vers 5. Da schreibt Paulus: Das Endziel des Gesetzes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Also das Ziel des Gesetzes, dazu ist uns das Gesetz gegeben, damit wir aus reinem Herzen und ohne zu heucheln lieben. Und das ist im Neuen Testament nicht etwas Neues. Die Liebe. Und dass die Liebe als Ziel des Gesetzes bezeichnet wird. Schon Mose, durch den Gott uns das Gesetz gegeben hatte, er hat dasselbe erklärt. Im Deuteronomium, im 5. Buch Mose, da hält Mose ja Rückschau. Darum heißt es Deuteronomium, 2. Gesetz. Da hält er Rückschau über den Weg, den Gott mit seinem Volk gegangen ist. Er schaut zurück und erzählt. Da schaut noch einmal darauf, was Gott mit uns getan hat und was er uns gegeben und gesagt hat. Das ist das, was er im 5. Buch tut. Und da zeichnet er diesen Weg Gottes mit seinem Volk noch einmal nach. Wie Gott zuerst das Volk aus Ägypten befreit hat und wie er ihnen dann das Gesetz gab. Das ist ziemlich am Anfang des 5. Buches Mose. Und daraufhin erklärt er, dass Gott das Gesetz gegeben hat und wozu Gott das Gesetz gegeben hat. 5. Mose 6, ab Vers 1. Und dies ist das Gebot, die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, die der Herr, euer Gott, euch zu lehren geboten hat, damit ihr sie tut in dem Land, in das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen. Damit du den Herrn, deinen Gott, fürchtest alle Tage deines Lebens, um alle seine Ordnungen und seine Gebote zu bewahren, die ich dir gebiete. Du und dein Sohn und deines Sohnes Sohn, und damit deine Tage lange wären. Höre nun, Israel, und achte darauf, sie zu tun, damit es dir gut geht und ihr sehr zahlreich werdet, wie der Herr, der Gott deiner Väter, zu dir geredet hat, in einem Land, das von Milch und Honig überfließt. Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Ja. Hier sagt Mose, wenn wir das im Zusammenhang ansehen, sagt Mose, dass das Halten der Gebote von ganzem Herzen bedeutet, dass man dadurch Gott, den Herrn, von ganzem Herzen liebt. Ihr sollt die Gebote von ganzem Herzen halten, nämlich Gott, den Herrn, von ganzem Herzen lieben. Und daraus folgt dann, dass man auch seinen Nächsten liebt. Auch dazu zeigen die Gebote, wie man das tut, den Nächsten lieben. Und so erklärt es auch unser Herr Jesus im Gespräch mit einem Gesetzeslehrer. Matthäus 22, Vers 35. Und es fragte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, und versuchte ihn und sprach: Lehrer, welches ist das größte Gebot in dem Gesetz? Er aber sprach zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und das erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Ja, das ganze Gesetz und die Propheten sagen dies: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, ganzem Verstand und deinem Nächsten wie dich selbst. Das hängt auch an oder ist drin in diesen beiden Tafeln des Gesetzes. Ersten vier Gebote, wie man Gott liebt, die nächsten sechs Gebote, wie man den Nächsten liebt. In unserer Zeit, in der wir leben ja nicht mehr mit Mose, wir leben nicht mehr mit Jesus, in der Zeit, zeitlich gesehen, und in unserer Zeit, da hat eine große Irrlehre, ein falsches Lehrsystem, hat angefangen, seine Früchte zu tragen. Es ist das System des sogenannten Dispensationalismus, das uns in den letzten 200 Jahren, seit diese Lehre entstanden ist und besteht, hat sie uns dahin gebracht, dass wir heute im größten Teil der Christenheit das Alte und Neue Testament auseinanderreißen. Das Alte Testament wird sehr stiefmütterlich behandelt, als etwas Vergangenes. Jetzt gilt das Neue Testament. So, diese Lehre des Dispensationalismus hat das fertiggebracht. Der größte Teil der Christenheit glaubt heute, dass das Alte Testament grundsätzlich etwas anderes über das Gesetz sagt als das Neue Testament. Im Alten Testament, so wird uns das gesagt, vermittelt, da sei das Gesetz im Zentrum. Man werde von Gott durch das Halten des Gesetzes angenommen im Alten Testament. Und im Neuen Testament, da ist das Gesetz weggetan. Jetzt ist die Liebe das Prinzip des Lebens im Glauben. Gott, der Vater, wird dabei oft so mehr als Gott des Alten Testaments verstanden. Und Jesus, das ist Gottes Sohn, der Gott des Neuen Testaments. Ja, er ist ja erst später dann gekommen, oder? Aufgetreten. Und so werden die zwei und damit auch dann das Gesetz vom Alten Testament und die Liebe vom Neuen Testament werden gegeneinander gestellt. Der Vater wird mehr in Verbindung mit dem Gesetz gesehen und der Sohn mehr in Verbindung mit der Liebe. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst so begegnet ist. Mir ist das schon oft so begegnet, dass das in den Köpfen der Leute ist. Aber solche Fantasien, das sind Fantasien. Wenn man die Bibel wirklich studiert in Bezug auf das Verhältnis von Gesetz und Liebe, dann kann man diese Fantasien nicht lange aufrechterhalten. Wir haben einige Stellen bereits angeschaut und wir können Dutzende, wenn nicht Hunderte mehr finden. Jedes neutestamentliche Buch wendet uns das Gesetz an benutzt das Gesetz, um die Liebe zu definieren. In den Briefen des Apostels Paulus findet ihr das meistens in der zweiten Hälfte. Das ist da, überall. Das Gesetz definiert die Liebe, ist nicht ein Gegensatz. Lasst mich euch nur noch eine weitere Passage zeigen in der Bibel, eine ganz wichtige Passage. Der Herr erklärt uns sehr deutlich darin, wie Liebe zu Gott und das Halten der Gebote untrennbar sind. Das ist Johannes 14, Vers 21. Johannes 14, Vers 21. Der Herr Jesus sagt, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, in Klammer auf diese Weise, dass die Gebote hält, der wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren, zu erkennen geben. Wir können nur zeigen, dass wir Jesus lieben, indem wir seine Gebote halten. So sagt es der Herr, wenn ihr mich liebt, dann haltet ihr meine Gebote. Und seine Gebote, wenn Jesus sagt, meine Gebote, seine Gebote, das sind nicht neue, separate Gebote, von die Jesus noch gemacht hat dazu. Seine Gebote sind Gottes Gebote. Jesus ist Gott. Er ist eins mit dem Vater. Er hat nicht andere Gebote. Er hat nicht etwas anderes, das die Liebe definiert, als der Vater. Jesus ist Gott, er ist eins mit dem Vater. Seine Gebote sind Gottes Gebote, die 10 Gebote, die Gott durch Mose gegeben hat. Nun sagt der Herr, dass die Liebe zu ihm, die Liebe zu Jesus und die durch das Halten der Gebote gezeigt wird, geschieht, die bewirkt auch die Liebe des Vaters zu uns wieder. Es ist dann eine gegenseitige Sache. Und die Liebe Jesu, die ist auch da. Der Vater wird uns lieben, der Herr Jesus wird uns lieben und er wird uns sich mehr und mehr zu erkennen geben in dieser Liebesbeziehung. Der Vater und der Sohn sind eins. Wir lieben Gott durch das Halten der Gebote und dies vertieft die Gemeinschaft mit ihm. Und nun können wir einen zweiten Grund noch finden, warum Gott uns die Gebote gegeben hat. Außer dem Grund der Erklärung, wie wir lieben können. Der zweite Grund ist die Heiligkeit. Die Heiligkeit ist nicht separat von der Liebe, nicht getrennt von der Liebe zu verstehen, sondern sie geht mit ihr zusammen, Hand in Hand. Liebe und Heiligkeit, das ist, gehört zusammen. Bevor der Herr die Gebote gegeben hat, seinem Volk, vor vielen, vielen Jahrhunderten oder Tausenden von Jahren, hat er die Gebote seinem Volk gegeben, Zweiten Buch Mose, Kapitel 19, Verse 5 und 6, da sagt er, bevor er die Gebote gibt, sagt er, und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein, ein heiliges Volk, wenn ihr auf meine Gebote hört. Heiligkeit bedeutet, die Wortbedeutung ist abgesondert zu sein. Heilig sein heißt abgesondert zu sein. Das heißt, wie Gott zu sein. Wir sind abgesondert für Gott reserviert, ihm gegeben, damit wir in Gemeinschaft mit ihm leben und damit wir so sind, und mehr so werden wie er. Gott gab seine Gebote, um sein Volk besonders zu machen. zu einem Volk, das Gott in seinen Eigenschaften gleicht und dadurch Gott attraktiv macht für die Menschen. Oder wenn wir Gott gleichen, dann machen wir ihn für die Menschen attraktiv. Wenn wir lieben, so wie Gott liebt, dann werden die Menschen fragen, woher kommt diese Liebe? Sie kommt von Gott, der auch so ist, noch viel besser in dieser Weise. Und da wollen die Menschen ihn kennenlernen. Das ist es, was Priester tun. Nicht wahr? Priester verbinden Gott mit Menschen. Das ist ihre Aufgabe. Und wenn wir ein heiliges Volk sind, sind wir ein Volk von Priestern, so wie er es hier gesagt hat und wie es Petrus dann auch wiederholt in seinem Brief. Wir sind ein Volk von Priestern, ein heiliges Volk von Priestern. Wenn Gott von seinem Volk verlangt, dass es heilig ist, so wie er ist, dann zeigt er ihnen auch, wie das geht. Er sagt, ihr seid heilig, wenn ihr mir gehorcht, wenn ihr meine Gebote haltet. Und heilig zu sein, so wie Gott heilig ist, heißt zu lieben, wie Gott liebt. Die Gebote zeigen uns, wie Gott liebt. Ich weiß nicht, ob euch das schon einmal in den Sinn gekommen ist, wenn ihr auf die Gebote seht, wenn ihr sie lest oder hört, dass die Gebote uns Gott zeigen. So wie die Gebote sind, so liebt Gott. Wir könnten jedes einzelne Gebot ansehen, und das werden wir dann auch tun in den kommenden Wochen, und wir können die Gebote sehen, hören, jedes einzelne, und da können wir sagen, so ist Gott. Genau das tut er vollkommen. Gott ist so wie seine Gebote, wie jedes einzelne seiner Gebote. Wir wollen nicht nur fragen, wenn wir durch die Gebote gehen, wie möchte Gott, dass wir leben? Wie sollen wir lieben? Nein, wir fragen auch, wie offenbaren uns die Gebote Gottes Wesen und seinen Charakter? Was können wir in den Geboten von Gottes Wesen und seinem Charakter sehen? Und dann natürlich, dann folgen wir ihm nach und tun das so, wie er das will. Und das richtig zu tun, können wir nicht beim Alten Testament stehen bleiben, natürlich. Wenn wir ins Alte Testament schauen, dann schauen wir nicht nur ins Alte Testament. Die Gebote, wie sie im Alten Testament gegeben wurden, zeigen uns Gott und seine Liebe nur vorläufig, als Vorbild. Gottes Volk im Alten Testament hatte die Gebote als einen Vorboten sozusagen bekommen. Als Gottes Sohn in diese Welt kam, hat er uns den Vater auch durch sein Leben nach den Geboten offenbart, zu erkennen gegeben. Indem er sie alle erfüllt hat, hat er gezeigt, wie Gott liebt. Indem Jesus die Gebote erfüllt hat, hat er gezeigt, wie Gott liebt. Er hat, das erste Gebot, er hat Gott allein angebetet. Das hat er getan. So hat er Gott geliebt. Er hat kein Bildnis von Gott gemacht, sondern er ist selber Gottes Abbild. Da sehen wir Christus in den Geboten. Er hat seinen Namen, Gottes Namen, nicht missbraucht, das dritte Gebot. Sondern er hat Gott in vollkommener Weise repräsentiert. Auch so hat er Gott geliebt. Jesus hat Gott geliebt, indem er den Sabbat gehalten hat, vollkommen gehalten hat. Und er bringt den vollkommenen Sabbat, nämlich die ewige Ruhe. Jesus ehrt, das fünfte Gebot, Jesus ehrt seine irdischen Eltern so wie seinen himmlischen Vater vollkommen. So liebt Gott, der Sohn. Er, sechstes Gebot, er mordet nicht, sondern, im Gegenteil, er gibt das Leben. Er bringt das vollkommene Leben, das überfließende Leben. Das siebte Gebot, er bricht nicht den Ehebund, sondern er ist der vollkommene Bräutigam, der seiner Braut, der Kirche, vollkommen treu ist. Er stiehlt nicht, sondern er gibt alles, er ergibt sich selbst. Und er ist kein falscher Zeuge, wie es im neunten Gebot heißt, sondern er zeugt vollkommen von der Wahrheit. Und das zehnte Gebot erfüllt er, er begehrt nichts, das Gott nicht gibt. Vielleicht könnt ihr hier einmal auch an die Situation in der Wüste denken, wo Jesus in der Wüste war und er musste hungern und hatte Durst und er hatte nichts und er hat das nicht begehrt. Er hätte das herbeizaubern können, sozusagen, aber er hat das nicht getan. Er hat nichts begehrt, was Gott ihm nicht gegeben hat, sondern er hat allein Gott begehrt und sein Wort. Er hat da gesagt, der Mensch lebt von dem Wort Gottes, nicht allein vom Brot. Also, indem Jesus alle Gebote vollkommen erfüllt hat, hat er vollkommen geliebt, Gott und die Menschen. Zusammengefasst können wir das so sagen. Er hält die Gebote vollkommen, weil er oder indem er Gott und den Nächsten vollkommen liebt. Er liebt Gott den Vater und im Gehorsam gegen den Vater liebt er uns Menschen, sodass er hingeht und sich selbst für uns opfert. Nachdem er auferstanden ist, sandte er seinen Geist, da geht es weiter, er sandte seinen Geist, durch den er in uns lebt und durch uns die Gebote erfüllt. Christus lebt in uns und erfüllt die Gebote durch uns. Wenn wir die Gebote erfüllen, dann passiert das, dass Christus eigentlich das tut durch uns. Und auf diese Weise liebt er durch uns Gott und den Nächsten. Und auf diese Weise haben wir den Willen und die Kraft, seine Gebote zu halten. Und das können wir zum Schluss jetzt, können wir das fast nicht besser zusammenfassen, als der Apostel das im Titusbrief sagt, was wir jetzt gesehen haben. Da sagt er Titus 2, Vers 14, er hat sich für uns selbst gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei zu guten Werken. Amen.